Wenn ich als Unternehmen Geld verdienen möchte, dann interessieren mich vielleicht Persönlichkeitsrechte nicht ganz so stark, wenn ich mit denen Geld verdienen kann.
Weil ja niemand wissen kann, was sind denn das alles, alle angemessenen technischen, organisatorischen Maßnahmen nach dem Stand der Technik.
Ich muss mal fragen. Ja.
Vielleicht müssen wir das zu 27.701 noch rausschneiden, weil das so ein Geheimwissen ist.
Wilder Gedankengang.
Man muss nicht nach Data Protection suchen, es ist ja ISO, deswegen verdrehen wir die Worte so ein bisschen, dass es nicht so intuitiv zugänglich ist.
Das war aus meiner Sicht. Antwort, die ich hören wollte, das Gefühl hatte ich auch.
Stand der Technik. Der Podcast zu Datenschutz und IT-Sicherheit.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Podcast Der Stand der Technik. Heute geht es um die ISO 42001 AI Act und wir haben, passt sogar ein bisschen, die Folge 21. Herzlich willkommen, Lutz.
Ja, vielen Dank, Daniel, für die hervorragende Einleitung. Dann geht's mal los.
Ja, ich arbeite ja noch an der Nummer von der ISO, die ist ja ganz neu. Was heißt ganz neu, aber doch sehr neu. Und erzähl uns doch mal, worum geht's?
2023 ist die und das ist ja sozusagen in ISO-Zeitaltern ziemlich neu. Also vor allem, weil ja 2023 ist ja auch nur ein Jahr, nachdem ChatGPT den großen Eröffner gemacht hat, am 30. November 2022. Da hat die Welt sich plötzlich anders gedreht mit KI. Und jetzt kennt man das Konzept von ISO-Normen und von ISO-Management-Systemen ja aus ganz unterschiedlichem Kontext. Wir haben häufiger hier schon mal zu Aspekten der ISO 27001 was erzählt. Und das ist auch alles sehr kompatibel und ähnlich mit anderen Management-Systemen aus der ISO, Qualitätsmanagement und so weiter. Und jetzt gibt's aber da diese Norm zu AI-Management-Systemen, die also sicherstellen sollen, dass die KI sinnvoll für die Zwecke des Unternehmens, aber auch so eingesetzt wird, dass gesetzliche Regelungen eingehalten werden. Und das ist ja interessant, weil jetzt kommt der AI Act. Das Dokument hat aber auch Datenschutzthemen im Fokus. Und da wird es mal Zeit, dass wir darüber reden, würde ich sagen.
Mir ist es ja tatsächlich, deshalb stotter ich ja noch bei der Nummerierung, mir ist es tatsächlich noch nicht über den Weg gelaufen, dass eine Firma aktiv nach der ISO das Managementsystem von AI oder das Management von AI betreibt. Ja? Insofern, ich bin gespannt, wie sich das jetzt mit dem AI Act ändert. Häufig ist es ja so, dass wenn die Regulatorik da reingrätscht, dass dann viel passiert. Jetzt ist ja gerade eine Verschiebung des AI Acts rausgekommen. Wie ist da der Stand?
Ja, wird diskutiert, würde man eher sagen, als ist rausgekommen. Also es gibt einen Entwurf zu einer Omnibus-Verordnung zum EU-Digitalrecht. Und da ist die Idee, dass die Übergangsfristen, also ab wann gelten die Regeln für Hochrisiko-KI, nochmal deutlich nach hinten geschoben werden. Teilweise ist da von 2029 die Rede. Nur ist dieser Omnibus-Verordnung zunächst erst als Entwurf veröffentlicht worden. Und wenn man jetzt so die Durchschnittszeiten sich anschaut, wie lange braucht die EU denn von einem Entwurf im Digitalrecht, bis dann die finale Verordnung da ist, da vergehen häufig 2 Jahre oder mehr. Und bis dahin wäre eben alles schon anwendbar. Also schauen wir mal.
Also das heißt, aktuell bleibt im Kontext der AI Act erstmal alles so bestehen, wie es besteht.
Genau. Für viele Themen ist der AI schon anwendbar und für das Thema Hochrisiko-KI, was ja den größten Umfang im AI Act einnimmt, wird der AI Act in diesem Sommer anwendbar. Und da können wir ja sozusagen jetzt mal die interessante Parallele aufmachen und das so ein bisschen als roten Faden durch die Folge nehmen. Also wenn man damals Paragraph 8a BSI-Gesetz einhalten wollte und nachweisen wollte, dass man das einhält, also wenn man nachweisen wollte, dass man angemessene organisatorische und technische IT-Informationssicherheitsmaßnahmen hatte und dass die nach dem Stand der Technik implementiert waren, dann hat man das in aller Regel dem BSI mit einer ISO-Norm, mit einem ISO-Zertifikat nachgewiesen. Man hat gesagt, ich habe ein Managementsystem nach ISO 27001 und das hat ein externer Auditor sich angeschaut und hat hier keine Hauptabweichung gefunden und alles ist gut. Und das hat das BSI dann auch so befunden in den allermeisten Fällen. Und jetzt ist ja die große Frage, wird das beim AI-Act auch so? Oder ist das im Hinblick auf den AI-Act erforderlich, dass ich irgendwas Kompliziertes mit KI mache, KI nutze, KI herstelle, KI vertreibe? Also da macht ja sowohl der AI-Act, kennt diese unterschiedlichen Rollen, aber auch diese ISO-Norm sagt, ich bin anwendbar auch für jemanden, der nur KI nutzt, aber auch für jemanden, der KI entwickelt. Generische Normen eben. Und ja, jetzt ist die große Frage, kann ich, wenn die BNetz A mal irgendwann die Behörde wird, die über den AI-Act maßgeblich in Deutschland wacht und mich dann fragt, habe ich alle Anforderungen für die Hochrisiko-KI eingehalten? Sage ich dann, ach, machen wir es nicht so kompliziert, hier ist mein ISO 42001-Zertifikat.
Macht es definitiv für eine Firma einfach und ist das, was ich im Kontext Informationssicherheit auch ein Fehler, auch wenn man jetzt nicht unbedingt eine Zertifizierung für den Nachweis braucht, es sei denn, die Kunden fordern es, aber das macht die Welt natürlich einfach, wenn man nach einer Norm seine IT-Sicherheit oder dann in dem Fall seine KI managt. Ne? Und ich habe mir das natürlich im Vorfeld durchgelesen, die 42001, und habe gesehen, die ist im Aufbau ja auch absolut ähnlich, sogar gleich, so wie die meisten ISO-Normen, die ein Managementsystem beschreiben. Also das heißt, fängt mit dem Kontext an, geht über die Organisation und dann die People und ja.
Ja, es ist also von den Überschriften her absolut identisch. Das ist aber auch so gewollt ja von der ISO ISO und IEC. Da hat man diese High-Level-Structure, die ja bis in die zweite, dritte Überschriftenebene da wirklich wortgleiche Sätze drin haben. Und das macht es natürlich sehr einfach für eine Organisation, die jetzt schon gewohnt ist, in diesen Bahnen zu denken. Also wer schon ein Qualitätsmanagementsystem und ein Informationssicherheitsmanagementsystem nach diesen ISO-Normen hat, für den wird es furchtbar einfach für den ist es viel eingängiger, sich jetzt dieser ISO 42001 zu nähern. Weil er weiß, ich muss den Kontext der Information bestimmen. Ich weiß, das Top-Management hat bestimmte Aufgaben. Da muss eine Politik geschaffen werden. Ich muss die interessierten Parteien bestimmen. Ich muss eine SOA, ein Statement of Applicability und so weiter schreiben. Ja, ich muss ein Risikomanagement betreiben und so weiter. Also ohne ins Detail zu gehen, sondern nur um mal sozusagen alle wichtigen Standardbegriffe aus der ISO 27001 finden sich hier auch wieder an identischen Stellen.
Und auch die Idee des Annex A mit den Controls, der ist übernommen worden. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe sie gegeneinander gesetzt. Bei der ISO 27001 sind es 93 Controls über vier Topics und bei der, wie viele Topics sind es? Das habe ich nicht. Neun Topics und da sind es 38 Controls. Also da sind dann die Unterschiede, fangen Sie doch an. Wo sind die großen Unterschiede? Also wenn die strukturelle Gleichheit gegeben ist, Lutz, wo siehst du so die großen, sag ich mal, in der Mechanik, sind in der Mechanik Unterschiede, sind in der Ausrichtung Unterschiede?
Ja, also die Ausrichtung ist eben auf AI und alle Risiken, die typischerweise mit AI einhergehen, ausgerichtet. Also das findet sich überall in den Controls. die Norm ist auch insgesamt, habe ich den Eindruck, intensiver auf Legal Compliance ausgerichtet, sowohl was den Datenschutz angeht, als auch was andere regulatorische Akte angeht. Also natürlich spricht die nicht vom AI Act, weil sie ist ja nun mal geschrieben sozusagen als internationale Norm, die ein Chinese genauso anwendet wie ein Brasilianer, und beide würden sich nicht um den AI Act scheren, stand jetzt. Aber da ist eben ein klarer Fokus auf Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. Man soll die applicable legal requirements bestimmen und including prohibited use of AI, und soll in den Policies und Guidelines da alles berücksichtigen, was der Regulator dazu sagt. Das findet sich auch so grundsätzlich in Ansätzen in ISO 27001 und überall sonst wieder. Aber also zum Beispiel habe ich jetzt einfach mal gesucht, wie oft findet man, wenn man die ganze Norm durchsucht, inklusive Anhänge, das Wort für Datenschutz sozusagen, das ist ja dann PII, persönliche identifizierbare Information. Man muss nicht nach Data Protection suchen, es ist ja ISO, deswegen verdrehen wir die Worte so ein bisschen, dass es nicht so intuitiv zugänglich ist, aber wenn man einmal drin ist, dann findet man eben 17 Mal Spezialabsätze zu PII. Und genau, also das ist schon ein Unterschied, dass da so ein stärkerer Fokus auf Legal Compliance liegt, aus meiner Sicht.
Das war die Antwort, die ich hören wollte. Das Gefühl hatte ich auch. Und ich war so ein bisschen verwundert an der Stelle, denn die ISO 27, die ist da eher auf die Mechanik und auf die sozusagen auf den Schutz der IT-Systeme aus, während das war das, was ich mit Ausrichtung meinte, während ich eben das Gefühl hatte, ja, die 42 001, die geht eben klar in Richtung Personenschutz oder Persönlichkeitsrechte. Ja. Und deutlich mehr ist ja immer eher ein Zielkonflikt. Wenn ich als Unternehmen Geld verdienen möchte, dann interessieren mich vielleicht Persönlichkeitsrechte nicht ganz so stark, wenn ich mit denen Geld verdienen kann, ja, oder mit den persönlichen Daten. Und insofern fand ich das schon bemerkenswert, muss ich sagen.
Absolut. Noch ein Beispiel, an dem man das so ein bisschen festmachen kann. Also man soll eben nach dieser ISO-Norm ein Impact Assessment, ein AI System Impact Assessment, also eine Folgenabschätzung machen für die KI-Systeme, die man einsetzt. Und dann gibt es eine eigene ISO-Norm, die 27005, die ein bisschen näher spezifiziert, wie funktioniert denn das? Also ich sage ein bisschen näher, weil das für eine ISO-Norm enorm dünn ist. 37 Seiten hat diese 27005, das ist relativ wenig. Aber natürlich ist das unendlich viel detaillierter als alles das, was zur Grundrechtefolgenabschätzung, heißt es im AI-Act, da bislang an Details steht. Aber das geht beides in die gleiche Richtung, können wir gleich vielleicht nochmal zukommen, was da die Unterschiede sind. Deckungsgleich ist es nicht. Aber so ein Konzept von einer Folgenabschätzung in dem Sinne habe ich ja in ISO 27001 nicht, wenn ich das richtig sehe.
Ja, das hast du natürlich nicht. Nur du hast, was heißt natürlich nicht? Man kann das vielleicht im übertragenen Sinne, geht das in die Risikoabschätzung. Und da überlege ich mir ja durchaus, welche Prozesse habe ich und wie sind sozusagen, ich mache eine Schutzbedarfsfeststellung, und die geht ja dann davon aus, dass, okay, wenn der Schutzbedarf hoch ist, dann hat das für meine Firma tatsächlich relevante Folgen, ja, unter Umständen eben bis zu dem Verlust der völligen Kapitaldecke und der Insolvenz, und insofern oder verletzte Personenschäden. Und insofern macht man das eigentlich über die Schutzbedarfsfeststellung ähnlich. Und das ist so ein bisschen das, was ich sehe. Und insofern finde ich das ganz positiv, dass man es gleich mit zertifizieren lassen kann, ist natürlich so diese Ähnlichkeit in der Mechanik, die man hat. Und wenn man es natürlich intelligent oder, ich will mal sagen, auch sehr kostenoptimiert betreibt, dann kann man das Datenschutzmanagement, das IT-Sicherheitsmanagement und das AI-Management direkt gleich beschreiben. Und man hat eben einmal eine Prozessliste, und die kann man im Datenschutz für die für das Verfahrensverzeichnis nutzen, ja, so wie ich sie für die, Folgenabschätzung oder die Frage, welche AI-Tools und in welcher Tiefe wird die benutzt und welche Risiken entstehen für Betroffene, eben analog auch benutzen kann für eine Risikobetrachtung in der IT-Sicherheit. Ja, also ich habe sozusagen einmal die Basis und auf der arbeite ich. Natürlich sind die Ergebnisse dann unterschiedlich, aber ich muss nicht alles doppelt neu aufbauen. Und ich kann auf bewährten Prozessen, die ich im Unternehmen idealerweise halt etabliert habe, aufbauen und sie weiterführen. Und wenn ich dafür ein spezialisiertes Tooling habe, dann kann man das natürlich auch integrieren.
Absolut, absolut. Also auch wieder hier, weil die Überschriften, die Vorgaben, die Inhalte so ähnlich sind. Also das Risikomanagement funktioniert letztlich wahnsinnig gleich. Auch mit all diesen Begriffen und Schritten, Risikoidentifizierung, Risikobeurteilung, Risikobehandlung und so weiter. Einen Risk Owner irgendwie definieren und dann am Ende irgendwie sagen, ist das Restrisiko jetzt akzeptabel oder nicht. Und teilweise überschneidend es sich dann auch sehr, ne? Also nicht alle Risiken, die jetzt aus der AI herkommen, sind auch die Risiken, die ich bei ISO 27001 betrachten würde. Aber ich würde ja bei ISO 27001 mich auch fragen, habe ich denn was getan, damit kein unautorisierter Zugriff auf dieses KI-System, das KI-System würde ich ja auch als Asset betrachten im Rahmen von ISO 27001, so würde ich auch dann prüfen, was sind hier die Risiken und so weiter. Und das ist schon, das überschneidet sich sehr. Da kann man schon einiges sparen, sozusagen, wenn man das auf einmal macht.
Sieht man auch in dem Annex A, also in den Controls, da heißt es dann A4, Resources for the AI Systems, Assessing the Impacts of the AI Systems, ist dann A5. Und durch die gleiche Ähnlichkeit, wie das in der ISO 27 gehandhabt wird.
Genau. Dann kann man vielleicht noch erwähnen, es gibt diesen Anhang A, das ist sozusagen parallel zu dem Anhang, der in ISO 27001 hinten dran hängt. Da sind die Controls mehr oder weniger erstmal nur benannt. Und dann gibt es den Anhang B in der 42001, der da ein bisschen mehr Fleisch an die Knochen gibt.
Ja, die Implementierung beschreibt.
Die Implementierung beschreibt. Die ist eben dann nicht, gehört nicht zum normativen Teil. Ne? Das kann man dann so oder so machen, wie man will, hier oder da ein bisschen detaillierter. Das entspricht so ein bisschen dem ISO 27002. Genau, das entspricht diesem Anhang B. Sodass man genau wie bei der ISO-Norm in Bezug auf den Anhang A sagen muss, im Statement of Applicability, welche Controls sind hier anwendbar, applicable, aus welchen Gründen lasse ich das eine Control hier weg und aus welchen Gründen benutze ich das andere.
Oder erfinde Neues, weil es für meinen Prozess eben die da sind, nicht ausreichend sind. Das wird immer ein bisschen vergessen.
Genau.
Wenn die Anzahl der Controls die gleiche ist, dann sagt ein Auditor direkt, da ist was komisch.
Genau, also insofern ist es sehr, sehr parallel. Auch was das angeht, was davon ist normativ und muss ich erfüllen, um die Mindestanforderungen aus dieser Norm zu erfüllen und was ist sozusagen das Sahnehäubchen, was ich mir selber aussuchen darf.
Die Frage ist, gibt es denn schon Zertifizierungen oder ist genauso zertifizierbar?
Ja, das ist sehr, sehr jung, diese Entwicklung, weil zertifizierbar ist es erst, nachdem jetzt 2025 die ISO 42006 rauskam. Das ist quasi die Auditorennorm, die dann die ISO 17021 für die Auditoren ergänzt. Und seitdem kann es überhaupt erst Audits geben. Aber es gibt auch schon in Deutschland Stellen, die das anbieten, etwa der TÜV oder DEKRA. Und es gibt auch, wenn man das online sich anschaut, ein paar Unternehmen auch schon in Deutschland, die das gemacht haben. Und man staunt, auch international, große Amerikaner haben das auch schon oder sind dabei. Also man ergoogelt dann zum Beispiel, dass Google das hat. vor allem KI-Firmen, wer überrascht's, ja? Also wenn man das auch googelt und ein bisschen recherchiert, dann stellt man fest, ja, sind jetzt aktuell noch nicht so viele, aber es sind wohl ziemlich viele im Prozess der Auditierung. Das scheint also ziemlich schnell angenommen zu werden in der Praxis.
Ja, spannend. Auch hier eine Parallele, denn die 27, wenn ich mich nicht irre, die 27.006 ist natürlich auch die für die Auditierung der Informationssicherheitsmanagement und beschreibt, wie lange darf der Auditor bei wie vielen Personen Mitarbeitenden einer Firma denn brauchen, um einen Audit durchzuführen.
Ja. Ein bisschen kurz will ich noch eingehen auf dieses Thema. Nach dem AI-Act brauche ich eine Datenschutzfolgenabschätzung. Auch nicht jeder Nutzer eines KI-Systems, aber zum Beispiel, wenn eine Behörde das nutzt oder in ganz bestimmten Fällen, braucht man eine Datenschutzfolgenabschätzung. Und Datenschutzfolgenabschätzung habe ich jetzt gesagt. Ne? Eine Grundrechtefolgenabschätzung steht im AI-Act. Und um die durchzuführen, steht relativ wenig Anleitung im AI-Act. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist positiv, da muss ich das nicht so ausführlich machen. Das war bei der Datenschutzgrundverordnung ja auch so eine relativ schwere Sache. Dieser Artikel 35 DSGVO, als wir im Jahr 2018 noch keinen Kommentar zur DSGVO hatten und uns fragten, wie funktioniert das jetzt am besten.
Und wie sagt der Jurist? Angemessen.
Angemessen lange, ja, ja. Aber was wir uns so angemessen, dann kamen die ersten Äußerungen der Behörden dazu, vom European Data Protection Board zum Beispiel. Und dann haben wir festgestellt, oh, die meinen das viel ausführlicher. Die meinen offenbar, dass man die gesamte Datenschutzgrundverordnung einmal durchprüft innerhalb von so einer Datenschutzfolgenabschätzung. Und so ist wahrscheinlich diese Grundrechtsfolgenabschätzung nicht gemeint, aber wie sie genau gemeint ist, weiß man eben nicht. Die BNetzA ist noch nicht als offizielle Behörde benannt, also kann sie auch noch keine Guidance Papers rausbringen. Also steht man Stand jetzt so ein bisschen, hängt man da in der Luft und da ist natürlich die Frage, hilft mir diese ISO 42005, die ja dann keine normative Wirkung für das Managementsystem hat, aber ein Leitfaden ist, wo man dann sagen kann, international ist das eine interessante Vorgabe, wir haben das mal nach der Vorgabe gemacht, dann kann es ja nicht so falsch sein, man ist dann sicher aus allen Formen von grober Fahrlässigkeit und so weiter raus und wahrscheinlich auch aus sonst allen Punkten der Fahrlässigkeit, wenn man sich daran hält. Aber man muss dann auch wieder sagen, da ist natürlich sehr ausführlich beschrieben, wie das in so einer ISO-Norm eben ist. Dann wird dann erstmal der Prozess um alle relevanten Stakeholder zusammenzubringen und die Analysephase davor. Und das ist schon sehr formal und ausführlich.
Und ich bin pleite, wenn da, ich das...
genau, also das sozusagen dann jetzt war einmal der positive Impact, man könnte sich daran richten und hat man sicher nichts falsch gemacht, aber die 1-zu-1-Umsetzung verlangt dann doch wahrscheinlich niemand,
es sei denn,
man ist Hersteller von einem großen LLM, dann vielleicht schon, ja, aber das ist sehr viel und man muss ja auch nochmal sagen, die ISO-Norm heißt AI System Impact Assessment und bei der Folgenabschätzung nach AI Act geht es nur um Grundrechtefolgenabschätzung. Das ist also ein sehr, sehr spezieller Fokus. Was macht das mit Bürgern, wenn ich aus Staatssicht KI einsetze? Was macht das mit Grundrechten? Das ist also wahrscheinlich nicht ein Prüfungsprogramm, was den ganzen AI-Act umfasst und was man 1-zu-1 nach den Vorgaben von dieser ISO 42005 machen kann. Aber man kann sich da sicherlich Anregungen holen für die Praxis.
Gut, und letztlich, wie man es macht, ist in einer ISO-Norm oder in so einem Management-System, es ist ja immer der Gedankengang des Verbesserns drin. Also ich starte, ja, und es macht ja Sinn, dass man AI strukturiert im Unternehmen erfasst, ja, und auch bewertet, wo ist es ein Risiko für eben die Leute, die davon betroffen sind, respektive auch für mich als Unternehmen, also welche Unternehmensrisiken bestehen da. Es geht ja auch immer ein bisschen um Investitionsabsicherung. Und das strukturiert zu machen und auf Basis einer etablierten Form, wie so eine Norm das vorgibt, ist ja durchaus hilfreich. Und insofern ist das ja schön, dass man auch auf etablierte Verfahren im Unternehmen zurückgreifen kann und dort in eine gleiche Mechanik eintaucht, was es auch viel leichter macht, das zu implementieren. Wenn die Leute das kennen, dann kennen sie ein bisschen die Systematik und dann hat man das auch schnell implementiert und ist natürlich auch compliant, was den AI-Act anbelangt. Man wird dann gucken müssen, ja. wie ist die Grundrechtsfolgeabschätzung versus dem Impact, den die AI als System hat.
Kommen wir da dann vielleicht mal sozusagen zu dem Trichter, der uns zum Ende führt. Wenn wir am Anfang gesagt haben, das ist ja toll, ähnlich wie beim BSI-Gesetz und ich weise nach, dass ich sozusagen technische und organisatorische Informationssicherheitsmaßnahmen umgesetzt habe mit der ISO-Norm und damit erfülle ich dann ganz bestimmt das BSI-Gesetz. Haben wir gesagt, ist eine gute Idee. Und jetzt ist die Frage, ist das eine genauso gute Idee für den AI-Act? Und jetzt muss man mal Folgendes feststellen. Beim BSI-Gesetz ist das so eine gute Idee, vielleicht so eine gute Idee gewesen, weil ja niemand wissen kann, was sind denn das alles, alle angemessenen technischen, organisatorischen Maßnahmen nach dem Stand der Technik. Das war bis zur NIS-2-Umsetzung ja überhaupt nicht weiter beschrieben im BSI-Gesetz. Deswegen war die Rechtsunsicherheit riesig groß. Und das Bedürfnis, diese Rechtsunsicherheit durch einen internen Prozess und durch eine Orientierung an einem internationalen Standard zu minimieren, die war riesengroß. Und jetzt ist die Frage, also man kann die Frage diskutieren, können wir in der nächsten Folge machen, ist das denn nach der NIS 2 noch genauso? Jetzt haben wir ein paar spezifiziertere Punkte und die decken nicht die komplette ISO-Welt ab, sondern vielleicht nur Teile davon. Aber für den AI-Act muss man ja einfach mal festhalten, da, wo das alte BSI-Gesetz in Paragraph 8a einen Absatz mit drei Sätzen geschrieben hat, wo grundsätzlich drin steht, ich muss angemessene und so weiter TOMS haben nach dem Stand der Technik. So hat der AI-Act von Artikel 6 bis Artikel 49 Anforderungen an Hochrisiko-KI-Systeme. Und da stehen ziemlich viele Details drin, was ich da mit der Data Governance machen soll und wie ich Testdaten und Validierungsdaten und Lerndaten trennen soll und was ich machen soll, damit die keine Diskriminierung passiert beim Trainieren und so weiter und so weiter. Das heißt, das Bedürfnis, die ISO-Norm zu haben, weil ich gar nicht so genau weiß, was ich alles erfüllen soll, das ist geringer, muss man schon ganz klar sagen. Ne? Also das ist nicht 1:1 der gleiche Mechanismus. Andererseits, wenn man sich diesen ganzen AI-Act anguckt, dann erfordert das letztlich schon ein Compliance-Management-System, um das alles systematisch anzugehen.
Aber das ist doch analog zur DSGVO. Ja, also da steht jede Menge Zeug drin und ich frage mich als pragmatischer Unternehmer, was muss ich denn jetzt machen? Und dort sozusagen einen Handlungsleitfaden oder eine Blaupause zu haben, wie Handlungsleitfaden oder wie Handlung in meinem Unternehmen erfolgen kann, das ist ja ein Riesen-Benefit. Ja.
Absolut.
Und da bringt es natürlich auch beim AI-Umgang eine ganze Menge. Also wie erfasse ich sie strukturiert? Also welche Systeme werden überhaupt eingesetzt? Welche Entscheidungsprozesse sind AI unterstützt? Und da geht es ja nicht mal nur um Bürgerrechte, sondern eben auch um Entscheidungen, die vielleicht, was tut eine Maschine oder eine Software? Und da ist eine AI-Entscheidung dahinter und ich weiß vielleicht nicht, wie das in meiner Firma reagiert und dazu sich ein Risiko anzugucken oder das mal zumindest strukturiert zu erfassen, an welcher Stelle passiert das in meinem Unternehmen, das macht schon Sinn. Und dafür eine Handlungsblaupause vorliegen zu haben, ist aus meiner Sicht äußerst hilfreich und auch wünschenswert. Also insofern, unabhängig von der Frage, brauchen wir das für einen BSI-Nachweis, ja, macht das aus unternehmerischer Sicht durchaus Sinn.
Die Frage ist dann, also wer sollte das in der Praxis so weit treiben, dass es zertifizierungsreif ist sozusagen. Ne? Und das ist sicher nicht jeder, der einfach nur KI-Systeme nutzt und sie nicht selber entwickelt oder nicht selber Anbieter ist. Das ist ein Orientierungsleitfaden, nein, anders. Es ist ein Managementsystem mit normativem Charakter, aber ob ich sozusagen das normativ nutze und zertifizieren will, steht ja auf einem anderen Blatt. Da steht schon nochmal extra Aufwand dahinter. Das ist ja auch so bei allen Managementsystemen. Und ist die Frage, je nachdem, was ich mit KI mache, ob ich mir dann nicht die Rosinen rauspicke. Also ich finde, als Jurist will ich ja immer ein gutes Gefühl zum Beispiel haben, dass mir der vollständige Sachverhalt zur Prüfung gegeben wird. So, Sachverhaltsermittlung könnte ich jetzt auch sagen, wenn ich ein Asset-Register zu dem Thema erstellen soll, wenn ich einen Verantwortlichen benannt haben will für jedes KI-System, das genutzt wird. Wenn man das mit dieser Systematik hier macht, habe ich ja ein viel größeres Vertrauen, dass das halbwegs vollständig am Ende ist, als wenn ich einfach mal so mit einer E-Mail an alle schreibe, was macht ihr denn da so in dem Bereich? Und dann nur so eine halbe Antwort bekomme. Ich will gar nicht sagen, das ist nicht toll oder so. Das wird in der Praxis Verwendung finden. Aber es wird nicht die gleiche Funktion haben, wie das bisher die ISO 27001 für Kritis-Unternehmen hatte.
Wenn ich eine Hochrisiko-KI einsetze, dann kann ich das durchaus mit kritischer Infrastruktur hat dann was damit zu tun, wie viele Leute sind davon betroffen. Ja? Das ist übrigens eine interessante Frage. Also was passiert denn, wenn von einer KI 500.000 Leute betroffen werden? Dann ist die kritisch? Nein.
Ach so. Ja, Schwellwerte haben wir hier nicht.
Weder wilder Gedankengang.
Weder im AI-Act noch in der ISO-Norm dazu.
Ja. Also, Fazit?
Ja, mein, machen wir mal ein juristisch spezifisches Fazit und vielleicht das IT-Law oder Compliance-ISO-Mann-Fazit.
Das Compliance-ISO-Fazit ist toll, dass die 42001 letztlich in der gleichen Mechanik dasteht wie eine 27. So ein bisschen, finde ich, ist das für den Datenschutz bisher noch nicht ganz untergekommen. Häufig müsste man ja auch ein Datenschutzmanagement analog betreiben, wie man ein Informationssicherheitsmanagement betreibt. Wenn denn ein Managementsystem betrieben wird, meistens, also mal abgesehen von QHSI, dann ist es die ISO 27. Also fehlt mir noch ein bisschen der Datenschutz oder die Integration des Datenschutzmanagement und wünschenswerterweise eben auch des KI-Managements in ein integriertes Managementsystem. Dafür ist aber auf jeden Fall die ISO, sag ich mal, eine gute Blaupause, weil die Normativgebung sich sehr bemüht hat, die Mechaniken anzugleichen und gleichzuhalten. Und das unabhängig von der juristischen, ob man es zertifizieren lässt oder nicht. Das ist dann, wenn man jetzt nicht wie bei der ISO Kritis ist und oder unter die NIS 2 fällt und dann ein zertifiziertes und ein besonders wichtiges Unternehmen ist und ein zertifiziertes ISMS haben muss, ist es trotzdem hilfreich, ein der Norm entsprechendes, zumindest angelehnt an die Norm zu haben. Dann ist der Schritt zu einer Zertifizierung nicht weit und manchmal braucht man sie auch, weil Kunden sie anfordern, weil die sozusagen aus ihrer Drittparteien Dienstleistermanagement heraus sagen, bitte du, lieber Dienstleister, also sprich meine Kunden, von mir verlangen, dass ich eine Zertifizierung dazu habe. Und dann ist das durchaus hilfreich, wenn man sich daran orientiert hat.
Wunderbar, vielen Dank. Ich beobachte das übrigens auch, Datenschutzmanagementsystem, also da gibt es ja auch eine ISO-Norm für,
die gibt's, ne?
27701. Ja. Die findet in der Praxis fast gar keine Anwendung.
Ich habe auch noch nie eine Firma gesehen, die dazu zertifiziert ist. Also vielleicht, ich muss mal fragen. Ja.
Vielleicht müssen wir das zu 27.701 noch rausschneiden, weil das so ein Geheimwissen ist.
Wer die 27.001, da hängt das Zertifikat manchmal so im Eingang. Da zwar an der Seite irgendwo, so, aber damit wird durchaus Werbung gemacht. Ah, aber ja, ich habe noch nie eine Firma gesehen, die sagt, hey, wir haben ein zertifiziertes Datenschutzmanagement.
Nö. Ja. So, also aus Juristensicht einmal Aufruf an alle Rechtsanwälte, lest euch den Text durch, dann könnt ihr argumentieren mit allen, die das in der Praxis sonst anwenden. Weil das ist ja genauso wie bei ISO 27001, da muss man sich ein bisschen in diese eigene ISO-Sprache reindenken. eigene Konzepte reinbringen. Also wenn ich jetzt normativ gesagt habe, meine ich nicht im Sinne von der Gesetzgeber hat vorgeschrieben, aber ein ISO-Auditor würde eben bestimmte Punkte verlangen und andere Punkte nicht verlangen und so weiter. Das sollte man so ein bisschen begreifen, um da mitsprechen zu können, weil wenn diese ISO 42001 relevant wird zur AI Act Compliance, dann braucht man das eben demnächst häufig. Und aus der Perspektive ist das sicher eine große Hilfe bei verschiedenen Aspekten, Risikomanagement, Sachverhaltsanalyse und ob man jetzt das mit dem großen Besteck oder dem kleinen Besteck machen will, das ist natürlich, das sollte jedes Unternehmen für sich analysieren. Also ich glaube, man kann auf keinen Fall sagen, jeder sollte sich da nach der Norm zertifizieren lassen. Das ist ja genauso für Entwickler und Anbieter ist die Norm genauso da wie für ein Unternehmen, was einfach nur KI nutzt. So, und das ist ja völlig klar, wenn ich nur KI nutze, habe ich dann deutlich abgespecktes Programm eigentlich. Ne? Und also vor allem habe ich die Verpflichtungen nach dem AI-Act, wären auch viel, viel, viel geringer. Auch wenn sie da sind und ernst zu nehmen sind. Also mein Fazit dazu, sollte man sich mal anschauen, überlegen, ob man das verwendet und vor allem überlegen, in welchem Scope und Umfang benutze ich das für mein Unternehmen.
Lutz, das greife ich auf und den Aufruf, ich finde sie nämlich auch sehr positiv. Praktika, lest sie euch auch durch und implementiert es. Der Aufwand ist nicht so riesig, implementiert es einfach in das normale ISO 27 Management respektive ins Datenschutzmanagement mit ein. Der Ergänzungsanteil ist nicht so groß.
Ja. Super, In diesem Sinne,
vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war kurzweilig und man konnte was mitnehmen. Die nächste Folge kommt und bis dahin, tschüss.
Stand der Technik.